Und damit herzlich willkommen, soll ich anfangen? Neue Episode. Ja. Ich dachte, wir nehmen eh schon auf.
Ja, wir nehmen eh schon, alles auf. Also mal gucken, vielleicht lasse ich auch alles drin.
Neue Episode What the Funk Nummer 19, hast du gerade nachgeschaut.
Ja.
Wieder ist ein Monat vergangen, glaube ich, seit der letzten Episode mit Strati über die neue T100 Tour. Und ja, seitdem hat sich ja viel getan, aber auch nicht viel getan.
Ich bin jetzt wieder im Trainingslager.
Genau. Ich bin wieder geflohen. In Girona 6 Wochen Trainingslager, wobei das dann schon wieder irgendwie, ja, ist eigentlich dann fast kein Trainingslager mehr, sondern mehr so eine Base Change. Einfach den Winter zu Hause entfliehen. Ich glaube, in Kufstein liegt auch schon wieder Schnee.
Ja, gut, dass du nicht da bist.
Genau. Und hier einfach Kilometer sammeln, Stunden sammeln und eine gute Base legen für die Saison. Und jetzt bin ich schon, ja, 2,5 Wochen hier. Noch weitere 3,5 Wochen. Und läuft auf jeden Fall schon richtig gut. Form steigt noch besser schon als auch schon in Lanzarote im Januar. Wobei der Pool hier auf jeden Fall langsamer ist. Also hoffe ich zumindest. Oder meine Form ist doch schlechter.
Nee, der Pool war schon schnell auf Lanzarote.
Mit ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Also,
nee, ja. Nee, das ist schon. Der war schnell. Der war schnell.
Es ist nur der Pool. Ja, es ist schon eine Sekunde so auf 100 oder so, wo ich sagen würde, dass das hier langsamer ist. Also wahrscheinlich ja.
Oh, wie du, unangenehm.
Wie du auch meinst, also hier eigentlich eher normal und Lanzarote war einfach mit dem Salzwasser schon guter Confidence-Booster.
Aber was dir noch ein Confidence-Booster sein kann, ist das erste Race-Result von Chebbe Kindl.
Oh ja.
Also was der da abgerissen, da müssen wir auch nochmal, können wir mal schnell drüber reden, ja, am Anfang des Podcasts, gerade wo du es sagst. Ich meine, der ist ja einfach mit dir geschwommen, vorne mit aus dem Wasser gestiegen, beim Weltcup in, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Ja, Napier. Ja. Neuseeland. Ja, aber starkes Ding. Nee, also bei mir ist ja so, wenn man mit mir trainiert, am Ende ist man entweder krank oder verletzt oder man ist Weltspitze. Jebel war nicht krank und nicht verletzt und wird Top 10 beim ersten Weltcup der Saison bei einem richtig starken Feld.
Das ist so richtig geil, wenn man dich nicht kennen würde, wird das so richtig geil arrogant bekommen. Nein, wenn man mit mir trainiert, ist man entweder verletzt oder Weltspitze. Ah, ist großartig.
Also rein von der Statistik stimmt's.
Du bist der Scharfrichter des Triathlons. Entweder bist du gut, fit or fucked.
Genau. It's a small line.
Ja. Großartig. Ja, Chebbe ist, um darauf zurückzukommen, ich habe es gesagt, vorne mit aus dem Wasser gestiegen, ist, ich habe direkt nach dem Rennen, habe ich ihm kurz mit ihm getickert, war auch so geil, ich habe dann das Rennen mir einen Wecker gestellt, morgens um 6, natürlich live geguckt und wenn man normalerweise sich Rennen anguckt, Chebbe ist so jemand, der auf dem Rad eigentlich auch immer direkt attackiert, ist dann auch sofort nach vorne voll drauf gedrückt, es waren 2 Stück vorne so ein bisschen weg aus der Wechselzone, hat er sofort mitgeholfen, das Loch ganz schnell wieder zuzufahren und dann nach der ersten Runde habe ich immer geguckt, hä, wo ist denn Chebbe auf einmal hin und der war immer ganz hinten dann auf der Gruppe, hat gesagt, ja, bei diesem kurzen Kurs, naja, das hat sich nicht gelohnt, ich habe schön das erste Mal bin ich smart Rad gefahren und habe die Beine geschont und ist mal eine ganz, ganz fette Sub 15 Minuten auf 5K hinten drauf gelaufen, 14:30 oder 14:32 oder sowas und hat einen richtig fetten, soliden 10. Platz da geholt als Saisonstart und geile, wichtige Punkte auf dem Weg für Paris geholt. Richtig ja, geiles Ding.
Ich war da kein guter Freund und Trainingskollege. Ich hab ausgeschlafen und mir das Rennen nicht live angeschaut.
Aber das Gute ist, man kann es ja nachschauen.
Ja, aber habe mich da natürlich gefreut, als ich aufgewacht bin und es waren schon direkt die WhatsApp-Nachrichten von euch in unserer Gruppe. So Glückwunsch Chebbe zum 10. Platz. Und dann habe ich natürlich direkt die Ergebnisse angeschaut und ja, mega cool. Und er meinte ja, im Januar braucht er eigentlich nur noch eigentlich so, ja, 2 bis 3 Top-10-Ergebnisse, dass er das Olympia-Ticket dann eigentlich relativ safe hat und ja, ist er da jetzt auf jeden Fall Olympia in Paris einen Schritt näher.
Richtig gut. Du bist wieder in Girona und weil du 6 Wochen da bist, habe ich mir direkt nochmal so eine Frage zum Einstieg über. Das ist ja jetzt dann Österreich, hast du zur neuen Heimat erkoren und wie wir alle mitbekommen haben, auf Lanzarote tastest du dich schon ganz stark ran an die österreichische Sprache. Lernst du jetzt auch gerade Spanisch oder bleibst beim Hola un leche leche? Und den Standardsprüchen.
Spanisch bringt dir hier in Girona auch nicht viel, weil die reden so Katalan. Und das ist scheinbar auch wieder fast eine andere Sprache. Da sagst du ja auch, danke ist ja hier nicht gracias, sondern merci. Und dann sagst du nicht adios.
Wirklich?
Merci? Ja, genau. Dann sagst du nicht adios, sondern adio. Weil es gibt viele so Unterschiede. Ich meine, ich kann es jetzt auch nicht sagen. Ich kann weder Spanisch noch Katalan und ich werde es auch nicht lernen. Auf jeden Fall auch ein Grund, wieso ich hier nicht hinziehen werde. Ist schon, ich bin ja nicht hier bei Deutschland, wo man einfach ein anderes Land zieht, aber die Sprache der Einwohner nicht sprechen kann.
Ich wette, Vox wird direkt kommen mit der Kamera und dich begleiten.
Wobei hier Girona,
der neue Star, Fred Funk.
Girona ist ja dank der ganzen Influencer und Profisportler dann doch sehr international inzwischen und da kommt man mit Englisch dann schon auch relativ weit, zum Glück.
Sehr, sehr gut. Okay. Also fühlt sich trotzdem wohl und du bist im Trainingslager angekommen. Das passt. Ich habe noch eine zweite kleine Frage zum Einstieg, die aus der Community kommt. Ich hatte eine Rückfrage-Mail bekommen von jemandem zum Pushen im Club. Habe ich die Frage beantwortet, dann hat er so, habe ich alles beantwortet, dann dachte ich, ach scheiße, da steht noch ein PS. Hatte ich fast übersehen. Dann habe ich so das PS gelesen und dann stand da PS im nächsten Podcast. Frag doch mal Fred, der tritt immer andauernd irgendwelchen Strava-Challenges bei. Ist der entweder Strava-Challenge-süchtig oder hat er in Girona schon Motivationsprobleme? Also da wollte ich natürlich die Frage an dich weitergeben. Bist du Strava-Challenge-süchtig oder hast du schon keine Lust mehr zu trainieren langsam?
Ich bin nicht nur Strava-Challenge-süchtig, ich bin absolut Strava-süchtig. Jana sitzt hier auch gerade neben mir, die kann es auf jeden Fall bestätigen. Also wenn ich nicht trainiere, hänge ich eigentlich nur auf Strava ab.
Ist es deine wichtigste Social-Media-App, da wo du die meiste Zeit verbringst?
Würde ich mit Instagram auf jeden Fall gleich, würde ich sagen.
Krass.
Jetzt nicht weniger. Aber nee, ja, das ist bei Strava mache ich ganz witzig mit diesen Challenges, weil die gibt's dann immer jeden Monat und das ist ja dann immer, da gibt's ja alles Mögliche, so laufe 5 Kilometer, laufe 10 Kilometer, fahr 200 Kilometer im Monat, fahr 600 Kilometer im Monat und so weiter. Und ich drehe einfach immer allen bei, egal ob ich weiß, ob ich schaffe oder nicht. Und einfach nur das, weil da hat man dann so nämlich bei Strava beim Profil so eine Collection mit den ganzen Challenges, die man schon erreicht hat. Und ich meine, das sind jetzt keine harten Challenges, so irgendwie fahre, ich glaube das Maximale beim Radfahren ist, fahre 600 Kilometer im Monat. Und dementsprechend habe ich dann natürlich
nach der ersten Woche alle erfüllt.
Da habe ich natürlich dann die ganzen Awards in meinem Profil und das schon seit, weiß ich, wie viele Jahre ich schon auf Strava bin oder seitdem es das gibt. Und genau, wenn man den beitritt, dann wird es natürlich auch immer den Followern angezeigt im Feed und es steht dann alles schön so untereinander. Frederik Funk ist Laufe 5 Kilometer Challenge beigetreten und so weiter. Und dann steht auch immer, wenn man es dann geschafft hat, steht dann auch, wenn ich dann 5 Kilometer gelaufen bin, steht dann auch immer drunter, Frederik Funk hat die Challenge Laufe 5 Kilometer geschafft. Ist natürlich eine super, super extra Motivation hier in Girona, ja.
Alles gut. Ich muss ein bisschen mehr Zeit noch auf Strava verbringen. Ich gucke da manchmal so alle 4 Wochen rein und beantworte dann manchmal noch irgendwelche Kommentare, die unter den Posts sind. Aber ich habe natürlich alle meine Devices auch verbunden. dass es automatisch alles da hochlädt, aber ich vergesse dann immer da reinzugucken bei Strava.
Ich gebe dir also auf jeden Fall immer fleißig Kudos.
Ja, und auch du kommentierst doch, du beantwortest ja manchmal schon meine Kommentare, ja. Habe ich gesehen.
Ich bin dein Social Media Manager.
Eigentlich schon mein Strava Manager, weil du selber zu wenig zu tun hast auf Strava, aber dann noch mehr abhängen willst.
Genau.
Sehr gut, sehr gut. Naja gut, haben wir das Thema auch erledigt? Habe ich alle Fragen, die ich hatte, schon am Anfang des Podcasts erledigt? Aber wir wollten ja nochmal natürlich über irgendwie ein bisschen deine Saisonplanung mit der T100, mit Trainingslager Girona und sowas sprechen. Und es gab natürlich auch viele Kommentare noch auf die letzte Episode mit Strati, wo wir über die T100 geredet haben. Da würde ich gerne mit dir auch noch mal ein bisschen mit einsteigen sozusagen, weil auch viele Kommentare, also Rückfragen, sonst was, aber ein paar Sachen, die ich noch gelesen habe, die du auch dann schon dort in den Kommentaren beantwortet hast, waren so diese Thematiken, ja, du sagst jetzt, das ist, weil du dabei bist, alles ist cool und sonst was, aber für die, die nicht dabei sein können, ist total blöd und auch sau schwer da reinzukommen und alles. Wo du dann diese Kommentare, was ich so durchgelesen habe, auch immer beantwortest, ja, wenn du mal rausfließt, kommst du auch nicht so schnell wieder rein oder ob du dabei wärst oder nicht, ist dir eigentlich von der Idee her egal, du findest es trotzdem gut, wie es jetzt so ist. Und da wollte ich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, warum?
Ich hab mir doch gestern erst wieder drüber überlegt, weil ich auch von Triathlon Hour, dieses The Chase Pack, dem Podcast hör. Das ist so ein Podcast von so, ich weiß gar nicht wie viel, 5 oder 6 Profis, die eben da nicht oben dabei sind und wie dieses Ganze sich so finanzieren, wie die den Triathlon-Lifestyle leben und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr zu empfehlen. Und ich habe mir dann einfach gedacht, also unabhängig davon, dadurch kam eben so auf die Idee, dass wenn ich nicht konkurrenzfähig bin mit den Leuten, die so in der T100 starten, also konkurrenzfähig mit Magnus Dietliff, dann auch so Martin van Riel, Hayden Wild, wenn der dann startet mit einer Wildcard und so weiter. Ganz ehrlich, dann will ich da gar nicht unbedingt, also ich verstehe da nicht, wieso man da dann starten will, weil das macht ja eigentlich absolut keinen Spaß. Also ich finde gerade so letztes Jahr die Rennen Ibiza und zum Teil auch Milwaukee war schon besser, aber jetzt gerade so Ibiza, wo ich einfach keinen Boden gesehen habe und einfach nicht konkurrenzfähig war an dem Tag, klar Mechanical hin oder her, von der Leistung hat es auf jeden Fall auch nicht gepasst, das Rennen hat mir absolut keinen Spaß gemacht und dementsprechend ist es eigentlich noch ein weiterer Grund, klar wollen jetzt irgendwie alle da rein, wollen irgendwie Geld verdienen und klar auch verständlich, gegen die Besten der Welt starten, aber ich kann da echt nur sagen, es macht absolut keinen Spaß, wenn man da nicht auch irgendwie zumindest um eine Top 5 oder mindestens mal um eine Top 10 mitfighten kann. Und ja.
Ist das dann, weil du dann so ein bisschen auf dem Präsentierteller bist? Weil du weißt, ey, es sind nur 20 im Rennen und wenn ich jetzt so 16. bin, bist du so gefühlt fast letzter oder gehörst du schon zu den richtig hinteren? Ist es das, was ich dann so kriegt, warum so keinen Spaß? Weil am Ende könntest du ja auch sagen, ja, okay, heute war halt kein Tag oder ich ziehe jetzt die Saison durch, wird hier 15., 16. oder 17. und nehme die Kohle halt mit. Ich habe irgendwie einen Signing-Bonus und krieg trotzdem ja irgendwie, die Reisen sind ja eigentlich gecovert und vielleicht treffe ich nochmal einen Tag, der gut ist, wo 5 vor mir schlechter sind, dass ich nochmal einen Top 10 mache.
Ich meine, man will ja auch nicht nur vorne sein, weil alle anderen irgendwie keinen guten Tag haben oder irgendwie einen Platten hatten oder sonst was. Ja, klar, es ist schon auch, natürlich, wenn da nur 20 starten ist, dann selbst wenn du irgendwie 11., 12. wirst, was ja immer noch gut sein kann, fühlt sich dann schon gar nicht mehr so gut an, als wie wenn jetzt irgendwie 30 oder 40 starten würden, wo man dann sagt, okay, jetzt ist man irgendwie da noch Top 15 oder in der vorderen Hälfte. Bei 20 Startern will man natürlich auch irgendwie so als Mindestziel für jedes Rennen, ja, sollte man sich ja schon die Top 10 setzen. Weil ich meine, wenn du dir dann sagst, ja, ich will hier Top 15 kommen, ja, dann ich meine, da musst du in den meisten Rennen wahrscheinlich nur finishen, weil halt irgendwie 5 Leute haben immer irgendwie Mechanical oder irgendwie einen schlechten Tag. Wenn du da dann einfach normal finishst, dann bist du in der Top 15. Also muss man ja schon irgendwie so Top 10er Ziel setzen. Aber was halt einfach krass ist, wenn bei diesen Performances, die bei der PTO da einfach abgeliefert werden von den Vorderen, ist halt einfach, wenn man da irgendwie nicht den Anschluss hat, dann verliert man halt auch irgendwie direkt so doppelt und dreifach. Also ich glaube, ich hatte in Ibiza über 10 Minuten, glaube ich, Rückstand auf Max Neumann. Ja. Und das war eigentlich auch nur, weil ich einfach von Anfang an nicht dabei war. Also ich so von den Zahlen her hat es erstmal so gar nicht so schlecht ausgeschaut. Ich bin da noch mit geschwommen. Dann auf dem Rad hatte ich ja solide Wattwerte, war jetzt natürlich nicht das Beste und das Laufen war dann jetzt auch nicht das Beste, aber es war jetzt nicht irgendwie so ein unterirdisches Rennen, wo man klar sagt, ja okay, wenn du diese Werte hast, dann bist du natürlich sauweit hinten, aber da ist es halt dann irgendwie so direkt, kassiert man einfach direkt doppelt und dreifach und wenn man da halt dann irgendwie, dann sind es auch noch kurze Laufrunden, dann wirst du auch noch überrundet, das ist schon alles sehr, sehr demotivierend. Und ja, mein Selbstbewusstsein war nach dem Rennen auf jeden Fall keineswegs irgendwie gut. Und war dann schon gut, dann eben auch so Rennen zu machen wie Samorin und Weichsee. Klar, es sind dann vielleicht da nicht die Besten der Welt am Start, aber man ist halt einfach vorne dabei und gewinnt und das macht, also das motiviert schon deutlich mehr, als da dann irgendwie ja eben ja auf dem Servierteller zu sein.
Ja, kann ich verstehen. Also klar, das ist ja so ein bisschen der Ansatz. Erstmal willst du dabei sein, weil es gibt halt fette Kohle und natürlich, wenn
natürlich über die Prestige Medien oder wenn und so viel Aufmerksamkeit davon. Also genau, ist natürlich so absolut verständlich.
Auch für andere Sponsoren. Ne? Also natürlich durch diese ganzen Ankündigungen und so werden auch die Marken und so aus der Triathlon-Szene, die Sponsoren eben mehr und vermehrt draufstehen, wahrscheinlich auch vermehrt ein Augenmerk drauf, bist du dabei oder bist du nicht dabei, was dann auch deine Budgets und vielleicht auch später, wenn sich etabliert hat, Prämien und sowas angeht, dass da auch noch mehr zu verdienen ist. Von daher, ich kann das schon verstehen, dass jeder gerne dabei ist. Ein bisschen FOMO spielt natürlich auch noch eine große Rolle.
Man muss natürlich dazu sagen, also klar, das ist jetzt nur so ein Gesichtspunkt von vielen. Natürlich ist es dann auch nicht so, man lernt natürlich auch aus den Rennen. Also ich habe auch aus Ibiza unheimlich viel gelernt und dann Milwaukee war vielleicht von der Performance gar nicht so viel besser, aber irgendwie, ich war schon mal näher dran, einfach weil ich es taktisch irgendwie anders gestaltet habe und so weiter. Und ja, das ist natürlich auch, wenn man gegen die Besten der Welt startet, klar ist man von Anfang an da nicht irgendwie direkt Erster oder auf dem Podium. Und das ist natürlich, aber man hat natürlich einen unglaublichen Lerneffekt, wie in keinem anderen Rennen. Eben gerade, weil man gegen die Besten der Welt startet und man einfach aus erster Hand sieht, wie die das machen im Rennen. Und da kann man sich natürlich auch, also auch ich, wirklich einiges abschauen. Auch jetzt zum Beispiel von Frodo in Milwaukee. Das war schon sehr beeindruckend, wie der sich da beim Radfahren immer, der war ja irgendwie auch schon 3-4 Mal weg, aber hat sich immer wieder so hingekämpft. Und nur um das Ganze dann einfach mit einem lässigen 18-Kilometer Lauf da nach Hause zu bringen. Also ja, der hat das, ich bin nach wie vor der Meinung, der hat Milwaukee einfach allein mit seiner Erfahrung da gewonnen. Das war schon echt beeindruckend. Und also natürlich, wie gesagt, nur ein Gesichtspunkt und absolut verständlich, wenn man da dann unbedingt natürlich starten will. Aber viele haben es ja auch immer in den Kommentaren oder verschiedensten Podcasts angesprochen, dass das Starterfeld mit 20 einfach zu klein ist. Wobei ich sagen muss, zwischen 20 und 30 aus Athletensicht ist eigentlich gar kein so großer Unterschied. Also weil zum Beispiel in Ibiza haben sie irgendwie ja nur die, ich würde mal sagen, maximal die Top 15 unter sich ausgemacht. Es waren 30 Athleten am Start und der Rest hat eigentlich absolut keine Rolle mehr gespielt. Und ja. Singapur, es nehmen dann immer viele Singapur als Beispiel, wo nur 20 Athleten am Start waren. Ja, aber da waren auf keinen Fall irgendwie die 20 Besten am Start. Also da waren schon wirklich sehr viele nicht am Start. Und dann ist es natürlich, wenn du nicht gerade die 20 Besten am Start hast, ja klar, dann ist 20 zu wenig und kannst, es entzerrt sich halt dann einfach zu krass. Und ja, dann ist es irgendwie nicht mehr so richtiges Racing, sondern eher mehr so Time Trial. Ja. Aber ich glaube jetzt dieses Jahr mit diesen 20, wenn du auch wirklich immer die 20 Besten am Start hast, wo es dann auch wirklich bis zum letzten Platz, wo dann auch geraced wird und die Abstände dann nicht ganz so groß sind, das wird dann, glaube ich, schon nochmal ein Stück besser, als die meisten denken. Aber klar, ich glaube, langfristig macht es wahrscheinlich schon Sinn, das Ganze einfach auf 30 Athleten zu erhöhen. Und ich glaube, ja, die PTO hört da auf jeden Fall auch hin. Also die sieht dann natürlich das auch alles und
du bist ja im Athletensport, du kannst es ja gut platzieren.
Ja, es ist natürlich auch so gerade mit der Reinkommen in die Serie, der PTO ist schon auch bewusst, dass es sehr schwer ist, weil halt eben auch jedes PTO-Rennen ist die höchste Kategorie, Diamond, und du hast natürlich jedes Mal den maximal besten Strength of Field. Das heißt, ich habe dieses Jahr 7 Möglichkeiten, maximal PTO-Punkte zu sammeln und im Ranking so weit wie möglich vorne zu sein. Und ich glaube, wir haben es dann auch schon im letzten Podcast angesprochen. Also die Top 10 qualifiziert sich ja automatisch schon fürs nächste Jahr. Und es wird schon wahrscheinlich so sein, dass tatsächlich dann so die dann 11. bis 20. in der Serie werden, sehr wahrscheinlich auch 11. bis 20. Oder zumindest um den Dreh rum im Ranking sind und sich dann natürlich wiederum qualifizieren. Das heißt, am Ende das Einzige, was ausgetauscht wird, sind so die 4 Wildcards.
Ist das schon so beschlossen? Ich habe dazu nämlich noch gar nichts gelesen. Ich find's auch, das habe ich mir nämlich gestern überlegt, als wir geschrieben haben, dass wir heute aufnehmen. Habe ich gedacht, ey, wie ist das eigentlich oder wie geil wäre das eigentlich? Das wollte ich deswegen jetzt auch bei dir platzieren, dass du das als Athlete Board Member mitnimmst. Wenn das so wie in der Bundesliga, so dass die letzten 5 so eine Aufstiegs- und Abstiegsrunde spielen gegen die dann darunter im Ranking sind, dass es ein extra Race gibt oder so, weißt du? Das wäre ja richtig das, geil, dass man so, nee, das, ja, keine das ist Ahnung, genau wie, das Ding. Aber
also wie gesagt, das ist der PTO bewusst, und die wollen natürlich, ich meine, einerseits willst du auch nicht jede Saison 20 komplett andere Athleten haben, da macht dieses Ganze ja auch keinen Sinn, du wirst ja, ich meine, nehmen wir wieder Formel 1 als Beispiel, da hast du ja auch jede Saison vielleicht 2 oder 3 Fahrer, die da sich wechseln, aber sonst hast du ja immer die gleichen, weil sonst, ja, lernst du die Fahrer über eine Saison vielleicht auch nicht genug kennen, das dauert vielleicht auch einfach ein bisschen, und ja, dementsprechend, ich meine, diese 4 Leute, mindestens 4 Leute werden ja auf jeden Fall mal ausgetauscht, einfach durch diese Wildcards und so, oder Hotshots, wie es jetzt heißt, und dann kommt natürlich, habe ich den Faden verloren.
Okay, du kannst ja andere Möglichkeiten reinzukommen, ne?
Dann kommt natürlich auch noch sowas, was man immer nicht vergessen darf. Sowas wie Verletzungen oder Krankheiten kommt da immer noch hinzu. Also ist jetzt auch nicht sicher, nur weil jetzt ein Magnus Dietlev da jetzt irgendwie Favorit, sag ich mal, für die Serie ist, muss der auch erstmal über die seine 4 Rennen da halt einbringen können.
Ja, und so ein Athlet will ja auch wahrscheinlich Hawaii machen. So ein Athlet ist jetzt, ist halt die Frage, wer startet so von denen, die auch Langdistanz machen, dann nochmal in Rot, wer macht Hawaii, dann hast du schon 2 Langdistanzen, dann musst du noch validieren, dann hast du schon 3 Langdistanzen und 6 PTO-Rennen. Da ist die Frage, ob das alles so aufgeht oder ob sich manche da auch ein bisschen verheben jetzt in der Saison. Also das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte und ich denke, dass wir erst nach dieser Saison wirklich sehen können, wie hart oder unmöglich es wird, rauszufliegen oder wieder reinzukommen in die Serie. Und du kannst natürlich auch, wenn du eine smarte Saison planst, das hast du ja auch angesprochen, wie, dass du so Championship Race wie Samorin mitnimmst und einfach guckst, okay, wo gibt's denn jetzt hier die Punkte und das als deine Saison-Highlights setzt, dass du da entsprechend als Chase Pack, wie die es so cool nennen beim Triathlon Hour Podcast, dass du da einen Top-Spot besetzt und dann, wenn die Chance da ist, halt zugreifen kannst, ne?
Genau, und auch nochmal das anzusprechen, wenn jetzt so Athleten wie zum Beispiel Sam Laidlaw, der in seinem neuesten YouTube-Video gesagt hat, dass er 100% Fokus auf Kona hat, ist jetzt nicht unbedingt das, was die PTO auch hören will, gerade wenn er halt irgendwie einen Vertrag mit relativ viel Geld, was er da bekommt, unterschrieben hat. Es ist eigentlich auch im Interesse der PTO, dass er dann da auch sich drauf fokussiert und die Rennen auch ernst nimmt, aber es scheint halt eben nicht so. Deswegen kann es schon auch gut sein, dass ab nächsten Jahr es tatsächlich exklusive Verträge geben wird, dass du nichts anderes starten darfst. Weil ich meine, klar, Sam Laidlaw ist wichtig für die Serie, aber ich glaube, nach Olympia gibt es auch viel Ersatz und ist natürlich sein gutes Recht, wenn er sagt, er will, Kona ist ihm da deutlich wichtiger, dass er dann Kona starten kann, aber dann darf er halt eben nicht die PTO-Serie starten und dieser Platz geht halt an jemanden, der sich auch wirklich 100% auf diese PTO-Serie fokussiert, zum Beispiel ja, an irgendeinem Kurzdistanz, der dann auf die Mitteldistanz wechselt oder so. Und ja, da wird es dann auch wieder interessant, wenn es tatsächlich exklusive Verträge sind, wie viele von den, so Magnus Dietlef, Sam Laidlaw, für die halt Kona, Nizza etc. Wichtig ist oder noch wichtiger, wie viele davon werden dann PTO unterschreiben oder wie viele werden es nicht unterschreiben. Und da gibt es da auch wieder andere Athleten, die reinkommen. Also ich glaube, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick erstmal wirklich schwierig ausschaut, da irgendwie reinzukommen, glaube ich, wird es dann doch nächstes Jahr wieder eine komplett andere Startliste und komplett durchgewürfelt. Alleine eben, ja, wie auch schon gesagt, nach Olympia, wenn viele Kurzdistanzler dann auch wirklich 100% dann auch auf Mitteldistanz PTO gehen, wird auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, so sehr die PTO das alles jetzt auch in den Himmel hypt, da muss ich auch sagen, das ist dieser American Style. man soll am besten gar nicht mit so großen Erwartungen jetzt in diese Saison gehen. Das Ganze einfach erstmal so ja anschauen, schauen, was wird. Also ich bin natürlich der Meinung, dass es echt cool wird. Und dann ja, dann kann man sich nach dem Jahr eine deutlich ja bessere Meinung dazu bilden, wenn es einfach ja, wenn man einfach mal sieht, wie das alles gelaufen ist, also auch aus Athletensicht.
Ja, das erste Rennen Miami ist ja schon gar nicht mehr so lang hin. Ich habe aber noch einen Punkt zu dieser ganzen Sache, den ich gerne mitnehmen würde. Und zwar ich weiß nicht, wo du es kommentiert hast, aber das fand ich mega spannend, weil ja auch ganz viel einmal darüber gesprochen wird, was wir gerade schon hatten. Oh, ist dann unmöglich, in die Serie zu kommen. Haben wir gerade, glaube ich, ganz gut besprochen, dass das einfach jetzt mal abzuwarten wird und wir nächstes Jahr alle schlauer sind, wenn dann mal die erste Saison durch ist und dann das zweite Rooster besprochen wird nächstes Jahr oder wie es dann aussieht. Du hast in irgendeinem Post gesagt, dass selbst wenn du jetzt das PTO, das ganze Signing-Bonus und Preisgeld so mit einrechnest, dass das immer noch einfach überhaupt nicht deine Haupteinnahmequelle ist, wenn du halt jetzt auf diese Saison guckst, jetzt mit Sponsoring-Verträgen, die du sonst hast und vor allen Dingen halt auch mit Siegprämien, die dann in Verträgen bei Sponsoren und sowas stehen. Und das fand ich halt einen super interessanten Kommentar von dir. Ich weiß nicht mehr genau, wo er war. Aber das zeigt ja auch, okay, PTO und diese Serie ist ja auch nicht im Triathlon weiterhin die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und dann noch als Frage, die ich da direkt mit hinzunehme, stehen so PTO-Races überhaupt schon in Sponsorenverträgen und so mit drin? Oder ist das immer noch so, dass es Prämien gibt bei Ironman und Challenge-Rennen? So kenne ich das noch klassisch. Wurde da mittlerweile die PTO schon mit aufgenommen oder wie sieht das aus?
Ja, ich bin da natürlich schon in einer eher glücklicheren Situation durch meine erfolgreichen letzten Jahre, dass ich halt eben ja extrem gut abgedeckt bin von meinen Sponsoren, also eben auch mit Bonus. Und grundsätzlich ist es halt so, Bonus kriegst du in fast jedem Vertrag erstmal für Podium. Und ein Podium ist halt an sich einfacher zu erreichen bei ja Challenge Weichsee, 73 Zeller am See und so weiter, als wie bei einem PTO-Rennen. Das heißt, ich werde nach dieser Saison, klar, ich kriege dieses Marketing Geld über meinen Vertrag. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr gut abgesichert. Und natürlich auch das Preisgeld, was ja auch bis Platz 20 geht. Das heißt, hab da auch, klar, was Flüge und so angeht, schon mal keine Ausgaben. Oder es ist damit gedeckt. Aber ich meine, ein Podium beim PTO-Rennen ist, also ist schon extrem, extrem hart. Und dementsprechend kann es sein, dass ich eine super Saison habe, aber komplett ohne Sponsorenbonus aus dieser Saison gehe. Und jetzt, wenn ich als letztes Jahr eben als Vergleich nehme, mit einem Podium in Samorin bei der Championship, zweiten Platz bei der 73 WM, drei 73 Siegen, da habe ich Bonus bei fast allen Sponsoren das Maximale rausgeholt, und wenn ich das dann verrechne, ist es dann am Ende deutlich mehr als das Marketing, ja, Geld, was ich da über den Vertrag bekomme. Aber das ist natürlich eine sehr individuelle Sache und
eine erfolgreiche Saison natürlich auch. Aber trotzdem, was ich daran so spannend finde und auch so cool finde, ist ja, also ich habe ja auch ein bisschen mehr Einsicht bei anderen Profis, wo dann auch bei dem einen ist der Bonus kleiner und das Marketingbudget am Anfang ist höher, oder die haben nur ein ganz kleines Fixum bei Sponsoren, aber haben dann zum Beispiel vernünftige Prämien drin, wenn sie dann Rennen gewinnen vor allen Dingen, oder wenn sie halt Platz 2, Platz 3 machen, eben gerade bei so Championship-Rennen wie Championships oder 73-WM oder sonstige Geschichten. Und das finde ich halt ganz interessant. Die Möglichkeit haben wir ja so ein bisschen mit Strati in dem Podcast noch gar nicht besprochen. So, das ist ja auch eine Chance, wenn ich jetzt weiß, ey, die Top 20 racen PTO und haben dann vielleicht noch irgendwie ein paar die Challenge Rot und Ironman Hawaii auf dem Zettel. Das heißt ja auch, dass es bei vielen sehr guten Rennen, die auf jeden Fall auch bei Partnern wie Championship, wie Weichsee, Zell am See, 73 Valencia, also es gibt ja zig Rennen, die du dir aussuchen kannst. 73 Mallorca, ich weiß nicht, ob es ein Profirennen noch ist, aber
ja, ist sogar Ironman Pro-Serie, glaube ich.
Ah ja, schau mal. Ja. Also wo du dann auch gucken kannst, okay, was liegt vielleicht sogar parallel oder in unmittelbarer Nähe an einem PTO-Race, und wo du dann auch gucken kannst und auch gutes Geld verdienen kannst, mit Sicherheit als Chase-Pack-Guy oder Girl, die jetzt eben nicht in dieser Serie sind. Das finde ich eine ganz interessante Dynamik, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm habe, sondern erst dadurch, dass ich den Kommentar von dir gelesen habe, so ein bisschen das bei mir in den Kopf gekommen ist. Klar, nicht nur kann man das machen, um Punkte zu sammeln, um dann irgendwie reinzukommen bei der PTO-Serie, sondern auch natürlich um einen Lebensunterhalt als Profi, weil am Ende seid ihr Triathlon-Profis alle kleine selbstständige eigene Unternehmen. Und jeder muss ja auch schauen, wo kann ich meine Kohle verdienen, und ist es über Preisgelder, ist es über Bonus, ist es über Antrittsgelder, verschiedenste Optionen eben. Und das finde ich auch ganz spannend zu sehen für die Saison. Wie sehen denn dann die 73 und Challenge Podiums aus, wenn halt viele dann der Top-Leute T100 racen?
Ja, genau. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, das eben so zu sehen, dass die PTO an sich, die nimmt ja niemanden was weg. Es ist ja nur Zusatz und zusätzliche 7 Millionen Preisgeld. Klar, die werden dann halt nur an die 40 Athleten, 20 Frauen, 20 Männer ausgezahlt. Aber insgesamt wird der Kuchen quasi größer. Klar, anteilmäßig ist vielleicht in Anführungsstrichen ungerechter. Ungerechter nicht im Sinne von, dass die es nicht verdient haben, sondern eher halt, weißt du, wie ich meine? Die Vorderen kriegen mehr, aber es heißt ja nicht, dass die Hinteren kriegen nicht weniger. So will ich sagen. Ja.
Sondern haben vielleicht sogar eher, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer.
Ja, aber nicht eben nicht, genau. Die Reichen werden reicher, die Armen bleiben gleich arm.
Das muss man wirklich aufpassen, dass das jetzt keine falsche steht. Aber ich,
nein,
aber
ich nein, hoffe, absolut, Leute, absolut nicht. Das war jetzt nur ein Joke.
Das
war jetzt nur ein Joke. Die Reichen werden reicher und die Armen werden eigentlich auch reicher, weil einfach, wie du schon gesagt hast, die Chancen sind größer, eben auch mal da hier und da Preisgeld zu verdienen, weil halt eben da jetzt die 20 Besten woanders sind. Ist nur ein Beispiel. Und wenn du dann halt irgendwie einen 73-Sieg oder Podium irgendwo erreichst, hast du ja wiederum auch erhöhte Chance, irgendwie Sponsorenverträge dazu bekommen.
Geil. So, alles zu gesagt.
Noch zu deiner zweiten Frage. Das PTO-Bonus in meinen Sponsorenverträgen. Also ja, klar, wir haben schon, nachdem wir wussten, dass ich diese Saison eigentlich nur PTO starten werde, haben wir das schon eigentlich überall so mit eingebunden und versucht, das so fair wie möglich zu gestalten. Bei manchen Verträgen ist es auch ein gleicher Bonus wie so ein 70-3-WM. Bei manchen Verträgen eher ein gleicher Bonus wie so ein normaler 70-3er. Ist natürlich dann, ja, also nicht alle Sponsoren sind da jetzt so schon so 100% dahinter, dass es was wird, was halt natürlich auch verständlich ist. Wie gesagt, da muss man auch einfach erstmal abwarten. Und ich glaube, das wird sich dann auch bei in der Industrie nach dem Jahr, wird sich da, glaube ich, auch viel ändern.
Ja, super spannend. Aber ja, es ist, wie du gesagt hast, ne? Wenn es nur ums Geld verdienen geht, würdest du halt, ne, könntest du auch schauen, okay, wie kann ich meinen Bonus ausmaxen, und dann willst du auch mehr verdienen, wenn du wirklich nur also das, was du halt Minimum bei der PTO machen musst, machst und dann noch guckst, dass du auffüllst mit noch ein paar 70-3s, wo du weißt, okay, wo ist das Feld vielleicht so, dass ich safe Podium machen kann. Im Optimalfall schieße ich das Ding ab und gewinne. Dann könntest du auch da nochmal sicherlich Maximierung betreiben.
Ja, und genau, noch ein letzter Punkt dazu. Ich meine, die PTO, das Ultimative, ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Podcast schon besprochen haben, nicht, dass wir uns hier immer doppelt und dreifach wiederholen. Das ultimative Ziel ist ja, den Sport größer zu machen.
Und das haben wir gesagt.
Das haben wir gesagt. Also die 20 Athleten, ja, die sind halt einfach nur...
Hör's auf.
Okay. Nee, und ich meine...
Nein, Quatsch. Führ zu Ende, den Gedanken ist schon
die
okay,
20 das Athleten oder 20 Männer, 20 Frauen sind ja eher dann so ein Mittel zum Zweck, um halt eben ja den Sport größer zu machen, um dann noch mehr Leute ranzukommen und auch an noch mehr Sponsoren, die dann hoffentlich auch irgendwie ihr Geld in den Triathlon stecken und den Kuchen dann noch größer machen, und dann eben auch ja da kriegen und dann früher oder später auch sicher Athleten, die da dahinter sind und nicht in der Serie sind. Ich meine, es fällt immer was ab nach unten, sag ich mal. Es klingt alles immer so ein bisschen blöd, weil es so ist alles immer so ein bisschen arrogant von meiner Seite.
Ja, das aber gut,
muss
das
ich zugeben.
Ja, was heißt arrogant? Aber, also am Ende der Sache ist es ja total geil, weil du offen bist, ne? Also du sagst halt einfach, wie es in deiner Situation ist, wie du es am besten gestalten kannst, wie du siehst, und machst ja auch die Bücher auf, genauso wie du ja auch offen bist, dass dann gleich das, wo wir zukommen, aus dem letzten Video, wo ich dich begleiten durfte bei der Leistungsdiagnostik bei High Size. So am Ende ist es natürlich immer so, du machst dich immer, sobald du was veröffentlichst und komplett da deine Sichtweise, Meinung oder auch offenlegst, wie du das Geld verdienst und wie du es machst, machst du dich auch immer angreifbar. Aber am Ende des Tages ist es geil, dass es Athleten wie dich gibt, die einfach so diese Insights uns geben und sich hier dann hinsetzen, regelmäßig Podcasts machen, die Infos aus der Szene geben, auch wie ihr das diskutiert in der Profiszene. Und am Ende finde ich, hat das nichts mit Arroganz zu tun oder sonst was, wenn du sagst, ey, das ist ja für den Sport, das macht alles größer. Und natürlich profitierst du auch jetzt davon, weil du dabei bist und da mehr Geld verdienen kannst. Aber am Ende muss man es auch immer nochmal wieder einordnen. Das sind jetzt schon coole, geile Summen, wo es hingeht. Wenn du das jetzt aber immer nochmal mit Fußball, Tennis, ATP-Tour oder sonst was vergleichst, ist es immer noch sehr, sehr, sehr viel weniger, als in anderen Sportarten bezahlt wird. Und wenn man sich die anguckt, die sind relativ ähnlich aufgestellt oder haben ähnliche Sachen, dass du nicht einfach sagen kannst, ich bin jetzt Tennisprofi, hole mir eine Lizenz und spiele ATP-Tour. So, das geht halt einfach nicht. Oder ich setze mich jetzt in ein Formel-1-Auto, fahre 3 Runden Go-Kart und morgen will ich bei Ferrari unterschreiben und Millionen verdienen. Ja, so funktioniert es halt einfach nicht. Und da ist es akzeptiert und im Triathlon ist es halt noch nicht so bekannt, noch nicht akzeptiert. Der Weg dahin muss halt erst bereitet werden und am Ende ist es jetzt so ein bisschen... Ja, das, was gerade passiert, dass es vielleicht so ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Und klar, ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Veränderungen sind viele erstmal gerade auch in Deutschland, glaube ich, ein bisschen kritisch gegenübergestellt. Und dementsprechend kann das, glaube ich, manchmal so rüberkommen. Aber um das zu sagen, ja, ihr habt recht, Fred ist arrogant.
Ja, also dazu, also ich wäre auf jeden Fall genau der gleichen Meinung, wenn ich eben nicht in dieser Serie wäre. Und ich finde auch so Mika Not, der nicht in der Serie dabei ist, obwohl man natürlich sagen kann, dass er absolutes verdient hätte von der Leistung her. Der sagt halt auch einfach, ja, ist jetzt nicht dabei, aber ich meine, er muss halt einfach dann jetzt dieses Jahr hier und da die am richtigen Ort zur richtigen Zeit performen. Ist natürlich bisschen Druck mit dabei, aber dann früher oder später wird das auch in die Serie schaffen. Bin ich mir da auch relativ sicher. Und man muss es einfach so ein bisschen, also aus Profisicht, dann einfach so ein bisschen locker sehen. Und man kann es ja sich dann eben auch als Ziel setzen, da in diese Serie zu kommen. Und das finde ich schon, also wenn ich jetzt nicht dabei wäre, würde ich mir das so als Ziel nehmen. Und das wäre schon auf jeden Fall eine große, große Motivation, da auch weiter hart zu trainieren und die großen Rennen, die man dann starten kann, eben zu starten, das und da dann abzuliefern, dass man halt da sich so einen Platz in dieser Serie verdient. Und dann ist es natürlich auch, das ist natürlich auch dann wieder das Coole, wenn es da irgendwie wenig Athleten sind, also nur 20 jetzt zum Beispiel, dass wenn man es dann unter diese 20 schafft, dann weiß man auch, okay, krass, jetzt man hat es verdient und ist auch dann umso umso mehr besonders, als wie wenn es jetzt irgendwie 40, 50 Athleten wären und dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, relativ einfaches in diese Serie zu kommen, dann ist auch irgendwie nichts mehr Besonderes.
Gute Überleitung. Hart arbeiten, hart trainieren. Fred, wir haben alle Matthew das McElroy, Video gesehen.
Matthew ja? McElroy, der amerikanische Kurzdistanzler, hat immer so einen guten Spruch, no one cares, work harder.
Das ist wirklich gut. No one cares, work harder. Just do it. Wir wissen alle, V2 Max, hochgeballert, dreistellig, aber die Faula Max, Fred, dein Sorgenkind. Ist das Training umgestellt worden in Girona? Schlägt's an. Unter dem Video habe ich auch ein paar coole Kommentare gesehen, die gesagt haben, ey, meine Faula Max, die Laktatbildungsrate ist auch zu hoch. Was machst du denn jetzt im Training, um die zu verbessern? So, also habt ihr umgestellt? Macht ihr jetzt was für die Laktatbildungsrate, dass du da wieder von deinen hohen Werten ein bisschen runterkommst? Und wie macht man das überhaupt?
Ja, ist einfach, ich glaube, habe ich auch im Video gesagt, ist mein absolutes Lieblingstraining eigentlich. Also es war die perfekte Situation bei der Leistungsdiagnostik. V2 Max hoch, weil ich hasse V2 Max Training. Also, oder Hass ist ein starkes Wort, es ist halt einfach verdammt hart, sich da immer wegzuballern. Und ich liebe halt eben so V2 Max Training, weil das ist halt eben viel so Schwelle. Fauler Max, meinst du? Fauler Max, ja, Schwelle, so unterschwellig, Zone 2 auch, dann so lange Intervalle, viel mit Laktatmessung, das was mir auch immer Bock macht, einfach da selber Laktat zu nehmen und schauen, ob es passt, die Intensität kontrollieren und es ist halt immer so irgendwie so ein easy Speed. Also klar, an manchen Tagen kann Schwelle auch schon extrem hart sein und ich hatte jetzt erst am Sonntag eine Einheit, das war 3x20 Minuten. Im Moment fahre ich noch mit dem Rennrad, also ich habe Rennrad und Zeitfahrrad hier dabei, im Moment fahre ich aber noch nur Rennrad. Das Zeitfahrrad ist eher so für die zweite Hälfte vom Trainingslager. Wenn es da schon so, ja, mein erstes Rennen ist ja Singapur, da auch schon am 14. April und ich bin hier noch bis 24. März. Ja genau, aber jetzt noch mit dem Rennrad und dann fahre ich die Intervalle auch eigentlich überwiegend bergauf und dann bin ich am Sonntag, bin ich 3x20 Minuten bergauf gefahren und musste echt rackern, sag ich mal, um da irgendwie, dass da 2 Millimol auf dem Laktatmessgerät steht, was mir normalerweise eigentlich echt leicht fällt. Also normalerweise mache ich 2 Pedaldritte und ich habe 2 Millimol. und ja, da musste ich echt 3x20 Minuten bis auf 380 Watt fast hoch und dann hatte ich, glaube ich, 2,1. Also an manchen Tagen
ist zu hoch. Da, die Angst hattest du ja auch in der Leistungsdiagnostik, genau, wo du meinst, geil, ich kann jetzt zwar mein Lieblingstraining machen, aber scheiße, die Intervalle, ich muss viel zu hohe Wattwerte fahren, weil die Schwelle bei über 400 Watt lag.
Ja, das hört sich erstmal geil an, aber ich meine, je höher die Wattschwelle ist, desto schwieriger ist es quasi auch, die noch höher zu bringen, weil die ja auch je mehr Watt du fahren musst, desto mehr Energie brauchst du halt auch einfach und ja, der Körper ist dann natürlich auch limitiert und du kannst nicht den ganzen Tag mit 400 Watt rumfahren, auch wenn das unterhalb deiner Schwelle ist. Es geht halt einfach energietechnisch nicht. So viel Gramm Carbs kann man sich in der Stunde gar nicht zuführen. Ja, und dementsprechend muss man da auch echt schauen und auch vorsichtig sein natürlich, dass man sich da nicht in den Keller trainiert. Und ja, ich fahre dann auch wenn meine Schwelle jetzt bei Leistungsdiagnostik bei 408 war, 8 Watt war, bin ich jetzt noch kein Schwellenintervall über 400 Watt gefahren. Also wir orientieren uns dann auch lieber bei 3 Millimol, so bei mir beim Radfahren bei der Schwelle. Und das ist ja an den meisten Tagen ist das schon so mit ja, 380, 385 Watt erreicht. Aber ja, an manchen Tagen muss man auch echt hart fahren, dass man da irgendwie das Laktat hoch bekommt. Aber so an sich, glaube ich, ist schon ein Fortschritt da. Also wenn ich jetzt VLA Max messen würde, ich glaube, vor 4 Wochen war jetzt knapp die Leistungsdiagnostik, wäre auf jeden Fall schon gut niedriger. Und beim Laufen auf jeden Fall auch.
Das fand ich auch ganz geil. Du hast in den YouTube-Kommentaren, habe ich jetzt vor der Episode nochmal geguckt, du hast ja echt richtig viele Kommentare da auch bei dir unter dem YouTube-Video beantwortet. Und total spannend hat man da auch gesehen, so ein Kommentar habe ich jetzt gerade direkt im Kopf und sagt, ja, hier verfälscht das nicht das Ergebnis, wenn du jetzt da deine Trainingswerte nimmst und du jetzt mit einem Carbon-Schuh läufst zum Beispiel, wo du dann geschrieben hast, ja, die absoluten Schwellenwerte und so, die interessieren uns eigentlich nicht, sondern nur, okay, einmal eine Leistungsüberprüfung, wo sind wir jetzt und halt so, wo ist die VLA Max, wo ist die V2 Max, also an welcher Stellschraube muss jetzt im Training gearbeitet werden, das interessiert euch. Und dann, dass ihr im Training, wie du es gerade schon beschrieben hast, so oder so, nicht nur nach diesen Werten arbeitet, sondern eben über Laktatmessungen geht, dass du halt die richtigen Bereiche triffst, weil du sagst, ja, so viel wie ich trainiere, in 4 Wochen oder in 5 Wochen sehen die Werte eh schon wieder komplett anders aus, je nachdem, wo ich dann den Fokus setze, so dass es gar nicht viel bringt, die Sachen jetzt da einzutragen und jetzt da ein halbes Jahr nach diesen Werten zu trainieren.
Ja, klar, ich meine, so jetzt gerade mit diesem Thema Carbon-Schuhen, ich meine, meine VO2 Max verändert sich ja nicht, also der absolute Wert verändert sich ja nicht, ob ich jetzt Carbon-Schuhe anhab oder nicht. Das heißt ja nur, dass ich dann bei diesem Wert eben schneller unterwegs bin, weil ich halt dank der Carbon-Schuhe ökonomischer bin. Das ist aber, Ökonomie ist natürlich dann auch wieder so ein ganz anderer Wert. Und natürlich, wenn ich jetzt da irgendwie meine Schwelle bei, ich glaube, 3,16 war es zu dem Zeitpunkt, mit Carbon-Schuhen hatte. Klar, dann weiß ich erstmal, dass wenn ich jetzt Schwellenintervalle ohne Carbon-Schuhe laufe, dass es keinen Sinn macht, da jetzt irgendwie mit 3,10 rumzulaufen, sondern wahrscheinlich eher mit 3,20. Und klar, es ist schon so ein Richtwert. Ich weiß natürlich auch, was Carbon-Schuhe mir bringen und wie viel ich da so ungefähr schon so 5 Sekunden pro Kilometer da abziehen muss.
Echt, sind das 5 Sekunden bei dir?
Mindestens, ja, würde ich schon sagen. Also gerade in dem Bereich. Es kommt natürlich auch darauf an, ob du dann so diese Trainingsschuhe mit dem P-Bug-Schaum, aber ohne Platte, oder ob du halt so 350 Gramm schwere Laufschuhe hast. Also es kommt natürlich dann auch noch auf den Laufschuh an und welchen du als Vergleichswert nimmst. Aber ja, grundsätzlich ist dann jeder Tag im Training, gerade jetzt so, wenn ich viel Laktat messe, ist jeder Tag so in Anführungsstrichen eine Leistungsdiagnostik, weil ich halt dann irgendwie, dann fahre ich das erste Intervall so mit 380 Watt, dann habe ich da einen Laktatwert und dann weiß ich auch ungefähr, ja, ob das, wo dann eigentlich direkt so meine Schwelle ungefähr liegt, ob ich dann härter oder langsamer fahren muss beim nächsten Intervall. Und ja, gerade eben so diese Intensitätskontrolle, das macht schon Bock im Training. Aber ja, dadurch, dass wir halt eben viel Laktat messen, ist es so an sich, diese Werte, die dann rauskommen, erstmal egal. Und was für uns wichtig war bei der Leistungsdiagnostik eben, wie ist die VO2 Max, wie ist die VLA Max und wie müssen wir das, oder wie muss dann für mich das Training jetzt eben in Girona für die nächsten Wochen, bis dann so die Saison losgeht, gestalten, um da dann ja, das Optimum rauszuholen. Und es war halt in dem Fall jetzt eben, ja, VO2 Max ist sehr gut, kann man einfach erstmal so stehen lassen und dann sich einfach wirklich 100% auf die Fauler Max, die halt eben schlecht war, fokussieren und dann halt eben viel Fauler Max Training. Also viel, ja, Kraftausdauer ist da auch wirklich sehr gut. Das fahre ich auch, muss ich auch inzwischen so bei 50 Umdrehungen fahren, was schon echt richtig hart ist. Also da fühlt sich 60, boah, fühlt sich noch wie Kurbeln an im Vergleich zu 50.
Ich hatte hohe Wattwerte,
das ist extrem.
Ich habe ja nicht mal annähernd so hohe Wattwerte und hatte auf dem Trainingsplan jetzt auch so 55, 4x10 Minuten waren's. Und nach den ersten 10 Minuten 55 bin ich dann beim zweiten, habe ich gesagt, fuck it, und bin wieder so 60, 62 gefahren. Und das hat sich so viel einfacher angefühlt. Also,
ja, es ist total der Unterschied.
Muskulär, so, also das war das andere, habe ich wirklich am Ende kaum noch rumgekriegt und hatte auch so mental dann schon so richtig Schwierigkeiten. Das sind ja nur 5 Umdrehungen und so die 60, 62 habe ich dann die 3x10 so, es war völlig in Ordnung. Also es war, wo ich sage, ja, das war geil, das war easy speed. Mit 55 überhaupt nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, bei deinen Wattwerten und mit 50, also versuchst du dann wirklich auch diese 50 Umdrehungen so gut es geht zu treffen, dass du dann da bist, weil ich denke mir immer dann so, ja, 55 oder 60 ist jetzt auch egal und
also,
das ist,
es steht bei mir,
das tut weniger weh.
Ja, es steht bei mir eine Range drin von 45 bis 55. Klar, wenn ich auf der Rolle bin, also ich versuche mich dann eben immer an 50 zu halten, das heißt, wenn es dann mal irgendwie kurz steiler ist, also wenn ich draußen fahre, wenn es dann kurz steiler ist oder flacher, halt beim Steilern habe ich dann halt vielleicht mal kurz 45, 46, 47, wenn es flacher ist, dann halt eben mal 54, 55, aber so, dass der Schnitt halt eben 50 ist. Und klar, wenn man auf der Rolle fährt, ist es natürlich dann sehr einfach, dann kann man da einfach irgendwie 50 fahren, findet man, braucht man halt immer so 30 Sekunden, dass man dann eben so diese Trifffrequenz findet und das dann einfach durchfahren, wobei das auf der Rolle schon härter ist als draußen. Gerade so mit Rennrad am Berg ist dann doch auch immer schon sehr dankbar und bin dann mal gespannt, wie sich das Ganze dann auch aufs Zeitverrat dann im Flachen übersetzt, wenn ich da dann wieder drauf steige.
Warum wechselst du jetzt schon nicht aus Zeitfahrt? Also es ist ja auch so, dass viele Age Group Triathleten auch dann sagen, ja, ich mache ja im Sommer Langdistanz, ich fange jetzt schon langsam an, bald aufs Zeitfahrrad zu gehen. Und ist es bei dir so, dass du brauchst es nicht so lange oder dir reicht eine kürzere Adaptationszeit, die Position passt eh, ist super gut. Und also was ist der Grund, warum du jetzt nicht sagst, nach Girona hast du jetzt eh nur das TT mitgenommen, weil bis zum 14.04. bis Singapur ist ja wirklich nicht mehr so lange Zeit. Also ich glaube, die wenigsten werden dann schon ihren Saisoneinstieg haben und viele sieht man schon jetzt eben auf der Rolle auf dem TT trainieren?
Ja klar, einerseits fühle ich mich in der Position extrem wohl, also meistens ist so die erste Einheit oder ich brauche vielleicht eine oder zwei Einheiten und dann bin ich es eigentlich schon gewohnt und dann brauche ich noch, also von der Position und dann brauche ich noch so ein, zwei Wochen, bis ich dann wirklich auch die 1:1 die gleichen Wattwerte fahren kann wie auch auf dem Rennrad. Aber ja, grundsätzlich macht mir Training auf dem Rennrad, gerade hier jetzt in Girona, wenn man halt eben auch so viel Berge fährt und so und dann auch mit dem Bergabfahren, macht es mit dem Rennrad schon deutlich mehr Spaß. Und ich habe es eigentlich schon immer so gemacht, dass ich im Winter eigentlich echt nur Rennrad gefahren bin. Und dann eben so ab einem Monat vor dem ersten Rennen dann aufs Zeitfahrrad umgestiegen bin, aber ab da dann über den ganzen Sommer eigentlich 90% auf dem Zeitfahrrad fahre. Und das ist dann vielleicht auch wiederum der Grund, wieso ich mich dann so super dran gewöhne und mich dann super wohlfühle, dass ich dann wiederum den Winter pausieren kann und es dann mir trotzdem nicht viel ausmacht. Aber ich glaube, da muss jeder irgendwie so seinen eigenen Rhythmus finden. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht irgendwie richtig oder falsch. Klar, beim ersten Rennen sollte dann natürlich alles passen, positionstechnisch. Man sollte dran gewöhnt sein. Und dann auch schon einige Race-Pace-Intervalle in Aero-Position und so gemacht haben. Aber ja, sonst, wie man das dann ansonsten im Training durchmischt, ist, glaube ich, da gibt es viele Möglichkeiten. Also ich kenne auch einige Profis, die fahren im Sommer dann eigentlich alles auf dem Rennrad und alle Intervalle dann eben halt immer auf dem Zeitfahrrad. Also so die lockeren Einheiten irgendwie nie. Aber was mir persönlich, also zwei Einheiten, die mir auf dem Zeitfahrrad persönlich immer richtig viel bringen im Sommer, ist einmal Longride auf dem Zeitfahrrad.
In da Position dann auch viel?
Ja, also ich versuche, wenn ich auf dem Zeitfahrrad fahre, versuche ich immer so viel wie möglich in Position zu fahren. Also ich fahre nie auf dem Zeitfahrrad dann irgendwie 2 Stunden im Basebar. Also dann kann ich auch Rennrad fahren. Dann macht es schon mehr Bock. Also wenn ich auf dem Zeitfahrrad fahre, dann wirklich fast
alles. Also dann suchst du dir auch schon so
außer
die
natürlich
Strecken aus,
bergauf, bergab.
Dass es geht.
Nee, das auch nicht unbedingt, weil ich finde schon auch gut, alles mit dem Zeitfahrrad dann so mal, also auch bergauf und bergab mit dem Zeitfahrrad zu fahren.
Achso,
klar,
sorry, das meine
ich
gar nicht. Ich meinte die Routen,
nicht,
dass du dann auch fahren kannst,
ja.
Also nicht so mit dem Verkehr, das gefährlich wird und solche
so,
Geschichten.
Ach so, ja, klar.
Du kannst
ja
in der Stadt
sowieso.
Zum Beispiel in Aero-Position
ja,
macht
ja,
keinen
ja.
Sinn.
Ja, das sowieso, also ja gut, aber das würde ich auch mit dem Rennrad, also das ist jetzt nicht
okay.
Klar. Oder halt, und genau die zweite Einheit, die mir da auch mit Zeitfahrrad viel bringt, ist eben Kraftausdauer mit dem Zeitfahrrad in Aero-Position. Also quasi die Intervalle in Aero-Position. Das ist natürlich draußen oft logistisch sehr schwer, weil man muss erstmal einen Berg finden, der am besten so 3-4% steil ist, dass du halt schön in Aero-Position quasi, dass du den nötigen Speed hast, um in Aero-Position auch zu fahren, weil es bringt nichts irgendwie, oder ist halt irgendwie komisch, bei so bei 15 km/h irgendwie in Aero-Position zu fahren, durch die Serpentinen durch. Und dann halt, ja genau, dann ist man halt natürlich auch relativ schnell unterwegs. Dann braucht man natürlich auch eine gewisse Länge, je nach Intervall. Aber das machen wir dann im Sommer dann auch dann zu die einzigen Einheiten, die ich dann auch viel auf der Rolle mache, wenn ich eben so Kraftausdauer auf dem Zeitfahrrad fahre, dass ich auf der Rolle kann man wirklich einfach dann Aero-Position gehen und da dann Kraftausdauer fahren und genau, Longride. Das sind so die zwei Einheiten, die, wenn ich da viel auf dem Zeitfahrrad mache, dann fühle ich mich da immer extrem wohl. Nicht nur von der Position, aber auch so auch technisch. Gerade so, wenn man beim Longride dann auch mal Berge fährt, auch mit dem Zeitfahrrad viel bergab fahren. Das bringt schon echt sehr viel und gibt auch sehr viel Selbstbewusstsein auch für technische Kurse.
Ich hatte super lustig, wie du das gerade erzählst. Ich bin ja, wo wir im Project gefahren sind, hatte ich auf Mallorca auch das Zeitfahrrad mit im März. Und ich habe da nur One-By drauf und nicht das kleinste Ritzel, sondern das war nur, keine Ahnung,
da habe ich auch noch eine gute Story
oder so. Und ich bin dann wirklich, diese ganzen Anstiege musste ich eigentlich dann Kraftausdauer fahren und bin teilweise auch nur so 45 Umdrehungen so gefahren. Hatte aber dann nachher, als ich wiedergekommen bin und hier gefahren mit diese Race-Pace-Intervalle auch so dann 3x30 Minuten und so, hatte ich so einen Druck und hab dann gedacht, ey, das war eigentlich richtig geil. Und jetzt, wo du das sagst, bestätige ich das jetzt dann nochmal. Ich bin dann nicht in Aero-Position gefahren, sondern halt viel bergauf in Basebar. Aber ich bin dann wirklich jeden Anstieg eigentlich Kraftausdauer gefahren. Und das hat mir gefühlt auch richtig viel gebracht. Aber jetzt deine Geschichte.
Als ich das allererste Mal in Sierra Nevada war, war ich auch mit Zeitfahrrad, weil ich da eben auch direkt danach ja das Rennen in Gran Canaria gemacht habe und hatte auch One-By. Und das ist halt Sierra Nevada, wer es nicht kennt, ist auf 2400 Meter Höhe, wirklich auf dem Berg drauf und von da aus kannst du halt erstmal nur runterfahren. Also wenn man draußen fährt, aber wenn man halt runterfährt, muss man auch wieder irgendwie hoch und das ist halt ein Anstieg. Ich meine, du fährst ja halt bis Granada runter, das ist so auf 800 Meter, das heißt, es sind halt 1600 Höhenmeter, die du da wieder hoch musst. So mit einem Schnitt von, glaube ich, knapp 5% oder so, die ist die Straße da hochgeht. Also es gibt, glaube ich, so verschiedene Seiten, aber so die Hauptstraße ist so 5% im Schnitt und ja, dementsprechend konnte ich da relativ wenig, also ich hatte One-By, 52 hatte ich dann noch, und hinten war, glaube ich, 10 bis 28, also 52,
gleiche Übersetzung.
28.
Wir hatten genau. Die gleiche Übersetzung.
Und ich bin, zweimal bin ich diesen Berg da hochgefahren, aber das ging auch nur, weil ich Intervalle hatte. und dann dementsprechend quasi auch schnell hochfahren musste. Dann hat es funktioniert und dann auch, hatte ich aber natürlich auch dazwischen mal Pause und die war dann immer so bei, ja, die Pause war dann immer so bei 50, 60 Umdrehungen.
Und auch noch so 230 Watt wahrscheinlich.
Ansonsten musste ich halt immer entweder auf die Rolle oben oder dann mit dem, also wir hatten auch ein Auto, im Auto halt den Berg runterfahren und dann konnte ich unten meine Runden drehen. Ja, aber auf jeden Fall, habe ich ein Zeitfahrrad mit zwei Kettenblättern, also dass ich hier auch die Bergrunden mal mit dem Zeitfahrrad fahren kann, ist schon fürs Training ist schon besser, aber du hast recht, man ist so ein bisschen gezwungen, dann die Berge hochzudrücken oder so Kraftausdauer zu fahren. Wie beim 73 Zell am See hatte ich auch 56 vorne, also einfach Kettenblatt. Ja, und beim 73 Zell am See, da geht der Berg, also das letzte Stück ist irgendwie 2 Kilometer bei über, ja, ich glaube bei 11 oder 12% im Schnitt und oh ja, da war ich dann gezwungen, da irgendwie 400 Watt hochzufahren. Aber ich hatte halt keine Wahl. Watt
oder umfallen.
Ja, genau. Ja, da kann man halt dann auch nicht groß nachdenken.
Ich empfehle es niemandem. Also nicht, dass es falsch rüberkommt und ich sage, ey, das ist ein super Training. Es hat mich stark gemacht.
Ah, ist super.
Aber es, also ich hätte mir Besseres vorstellen können. Ich habe mir an ganz vielen Bergen wirklich ein kleines Kettenblatt oder zumindest halt hinten so ein 34er Rettungsritzel oder irgendwie sowas gewünscht, dass man manchmal wenigstens so 70, 65 Umdrehungen fahren kann.
52 ist ja das kleine Kettenblatt. Also du hättest dir eigentlich noch ein großes gewünscht.
Ja, für hinten. Ein großes für hinten. 52 wäre ich gern gefahren. Eine 1:1 Übersetzung.
Genau.
Ja, also Kraftausdauer, entweder man liebt es und macht es halt, oder ihr fahrt ins bergige Trainingslager mit einem One-By-Kettenblatt, dann habt ihr das auch automatisch erledigt. Ich habe noch eine Frage, weil du eben gesagt hast, dann in Aero-Position musst du auch ein paar Race-Pace-Intervalle und sowas fahren und jetzt aktuell nach der Leistungsdiagnostik konzentriert ihr euch nur auf fauler Max. Wenn jetzt aber schon am 14.04. dein erstes Rennen ist, machst du ja sicherlich vorher auch schon nochmal ein paar Race-Pace-Intervalle. Wann macht ihr denn da den Switch? Also wie viel vor den ersten Rennen normalerweise, dass du sagst, gehst du so hin, dass die ersten Race-Pace-Geschichten kommen?
Naja, eigentlich ist es 1:1 das gleiche Training, also oder zumindest nicht viel anders. Ich meine, der einzige Unterschied ist, dass ich dann die Intervalle auf dem Zeitfahrrad in Aero-Position mache, aber so grundsätzlich vom Training, so die Watt, die ich jetzt fahre, gerade mit dem Rennrad bergauf, ist eigentlich Race-Pace, beziehungsweise hier und da knapp drüber, aber so, wenn ich mal jetzt ja 340 Watt nehme, ist eigentlich so das, was ich jetzt hier oft fahren muss über die Intervalle. Also von den Wattwerten ändert sich da eigentlich nicht viel. Also wird es auch keinen großartigen Switch geben, außer eben das, dass ich einfach da ein anderes Fahrrad dafür nehme. Ist natürlich, ja, wie auch schon gesagt, da natürlich was anderes, das in der Aero-Position im Flachen zu fahren, als mit dem Rennrad bergauf. Aber ja, auch da werde ich da vielleicht weniger Laktat messen, weil Race Pace ist halt dann Race Pace und die Watt muss ich dann muss ich mich dann halt irgendwie ökonomisieren, und dann in dem Bereich muss ich halt eben besser werden. Dann klar kann ich Laktat messen, um zu schauen, ob ich mich da eben ökonomisiere, aber da wird es dann nicht so eine Intensitätskontrolle geben, wie ich sie jetzt im Moment habe. Aber ja, jetzt sonst so von den Intervallen, die ich jetzt hatte, ist so 4x15 Minuten, 3x20 Minuten, morgen habe ich 3x30 Minuten. So, ja, das sind eigentlich auch so klassische Race-Pace-Sets.
Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, dein Race-Pace ist einfach fauler Max.
Ja, ich meine, ist es ja, Race-Pace ja, ist ja unter der Schwelle. Also je nachdem, was für eine Race-Distanz du natürlich hast. Also wenn du Sprint-Distanzler bist, dann ist das Ganze natürlich, dann ist Race-Pace natürlich eher V2-Max. Aber ja, klar, Mitteldistanz ist das Ganze 3 Stunden, Renndistanz oder Renndauer ist unter der Schwelle und dementsprechend auch positiv für die VLA Max. Und gerade deswegen muss ich auch an der VLA Max arbeiten, eher als an der VO2 Max.
Sehr gut, alles aufgeklärt. Meine Fragen wurden beantwortet. Aber ich habe noch was ganz Wichtiges. Du hast mir im Vorfeld ein Bild geschickt. Und dazu will ich noch die Story hören. Ja, das kam so kommentarlos. Ey, ich habe schon ein Bild für den Podcast.
Ich war mit Simon Gehr gerade noch Radfahren, so 2 Stunden Sunset Ride. Hier sind wieder die Sunset Boys sind hier oh, wieder unterwegs, herrlich, in Girona. und dann, ja, Simon spielt natürlich da gerne jetzt mit seinem neuen iPhone immer rum, was halt extrem krass gute Videos macht. Und hat mich dann so bergauf so gefilmt. Und auf einmal sprintet aus dem Gras so ein Hund raus und verfolgt mich. Und ich habe echt kurz auf dem kleinen Kettenblatt im Sitzen, bin ich kurz irgendwie 900 Watt über 5 Sekunden, habe ich vorher nachgeschaut, gefahren, dass der Hund mir nicht irgendwie in die Waden beißt. Das Witzige war, aber Simon ist eigentlich 10 Meter vor mir gefahren und der ist da, also ich habe den Hund schon gesehen, er lag da im Gras. Habe erstmal nichts dabei gedacht, weil Simon ist erstmal vorbeigefahren einfach an dem Hund und der hat sich nicht bewegt. Und dann kam ich auf einmal und bei mir ist er auf einmal aufgesprungen und hat mich eben verfolgt.
Der deine großen saftigen Waden genau, schon aus der Ferne gewittert und hat gedacht, oh, die dicke Wade, die hole ich mir. Ja,
das hat Simon und ich auch schon gesagt. Ich glaube, meine Waden haben heute sehr lecker ausgeschaut. Ja, und da ging der Puls auf jeden Fall kurz mal stark nach oben. Aber es war natürlich cool, dass genau in dem Moment Simon auch gefilmt hat.
Mega gut.
ja, und dann bin ich heimgekommen und ich hatte
aber
so
hat
heute
nicht gebissen.
Nee, wir sind zum Glück entflohen. Ich glaube, wenn er wirklich gewollt hätte, hätte er wahrscheinlich noch einen Zahn zulegen können. Ich glaube. Ja, wir sind, glaube ich, nur sein Territorium da ein bisschen zu nahe gekommen. Aber dann bin ich heimgekommen. Ich hatte heute so einen relativ harten Trainingstag mit hart Laufen in der Früh, dann hart Schwimmen mittags und dann eben noch 2 Stunden locker Radfahren. Und jetzt die Temperaturen sind jetzt wieder so ein bisschen gesunken. Also jetzt hat es so 14 Grad beim Radfahren. Und ich hatte dann so nach dem Schwimmen, hatte ich nicht wirklich was Mittag gegessen. Bin eigentlich relativ direkt aufs Rad. Und hatte mir dann so Pulver in die Flaschen, aber dadurch, dass es eben nicht so warm war, habe ich das dann auch nicht getrunken und habe dann bei den 2 Stunden ohne Mittagessen eigentlich fast keine Carbs zu mir geführt. Bin heimgekommen, wirklich so
komplett
sehr, sehr professionell erstmal eine Packung Pringles weitergehauen.
Ja, die Kalorien müssen rein. Die Speicher müssen, egal wie, wieder aufgefüllt werden. Und dann gab es Abendessen.
Und dann gab es Abendessen.
Gute Vorspeise, Packung Pringles. Geil. Aber es ist doch schön zu sehen, dass auch dir solche kleinen Malörchen noch passieren, dass du dann auch.
Ja.
Aber geil, dass du auch Profi genug bist und so, ah, scheiße, ich mache mir richtig schön Pulver in die Flaschen und nehme
ja, genau.
Und dann einfach nichts davon trinkst.
Ja, ich habe nichts gegessen, weil das Schwimmen war relativ hart. Also Laufen war hart, dann habe ich gut gefrühstückt, aber dann war Schwimmen war auch hart. Ich hatte zumindest so Proteinshake danach und dann hatte ich aber erstmal so gar keinen Hunger. Kennst du das, wenn du so nach einem harten Training halt einfach keinen Hunger hast? Und dann war es Radfahren sowieso direkt. Und ja, dann halt noch bei La Comuna hier so ein Oat Cookie und ein Flat White weitergehauen zumindest. Von den Carbs in der Flasche nichts getrunken, weil es einfach nicht warm genug war, dass ich das Trinken auch schon wieder vergessen habe. Was ja auch falsch ist, weil selbst im Winter oder wenn es kalt ist, sollte man ja eigentlich genug trinken. Aber ja, war dann habe mich so gut mit Simon unterhalten, dass ich es auch vergessen habe, aber ja.
Und dann kam auch noch der Hund.
Passiert. Also
dann genau. Ist alles durcheinander. Aber zum Glück zu Hause gibt's ja die Packung Pringles und dann läuft's auch wieder.
Genau. Deswegen als Tipp für alle immer eine Packung Pringles irgendwie da haben für den Notfall.
Falls es im Training mal Komplikationen gibt und ihr die Cups nicht mögt, keine Lust habt, kein Durst
Alternative, habt. Alternative sind auch Haribo. Sind auch ja, sehr gut.
Die baller ich mir gleich auf der Couch noch rein, obwohl ich heute nicht trainiert habe. Weil ich heute den ganzen Tag nur unterwegs war und wir dann jetzt noch den Podcast aufgenommen haben hier. Deswegen, ich mache das ohne Hungerast und ohne, dass ich es müsste, habe ich mir die trotzdem rein. Ich mache schon mal Carboloading ja, für den 7. März, wo ich dann auch nochmal zu euch nach Girona komme, weil das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und außerdem brauchst du ja neues Futter für deinen YouTube-Channel. Das heißt, ich packe die Kamera ein und dann machen wir mal ein paar schöne YouTube-Videos für dich wieder. Und wir müssen auch mal, ist mir eingefallen, hier auf dem Podcast Werbung machen für deinen YouTube-Channel. Also alle, die hier zuhören, jetzt sofort YouTube-App aufmachen auf dem Handy und Fred Funks YouTube-Channel abonnieren. Ich habe es vorher nie gesagt, weil eigentlich wollte ich auch noch eine Insta-Story machen. Der Pushing Limits-Channel hat seinen Peak erreicht. Fred Funk ist jetzt offizieller Abonnent.
Jetzt erst? Weiß ich gar nicht. Ah ja, weil ich hatte immer einen anderen Account, mit dem ich dann eben alle Videos geguckt habe. Also da hatte ich Pushing Limits schon abonniert.
Ich habe 5 oder 6 Stück so mit verschiedenen E-Mail-Adressen und dann habe ich den Pushing Limits Account aufgemacht und weißt du, da lädst du dann die Videos hoch und mit dem Account abonnierst du ja nichts, weil du da immer nur in diesem Creator Studio bist und Videos
hochlädst. Genau, aber ich habe jetzt angefangen mit dem Account, mit dem ich auch alles hochlade, da jetzt auch alle Videos zu schauen.
Weil ich dann eben bei
Pushing Limits kommentiere und so. Da muss ich jetzt auch erstmal so ein paar Wochen eben so die richtigen Videos anklicken. Jetzt passt der Algorithmus so langsam.
Das ist echt so der Grund. Bei der einen App, Creator Studio, bin ich eingeloggt auf Pushing Limits und bei dem anderen mit meinem privaten, weil da der Algorithmus auf mich angepasst ist, dass ich die richtigen Videos ausgespielt bekomme. Aber ja, der Peak ist erreicht, Pinnacle of the Sport. Fred Funk hat uns abonniert. Jetzt passt's. Jetzt könnt ihr auch Fred, jetzt kann ich sagen, auch abonnieren.
Nee, Lanzarote-Serie ist echt richtig cool geworden, von Tom Meyer gefilmt. Also war auch echt richtig gutes Feedback. Danke an alle, die da kommentiert und geschaut haben und geliked und abonniert. Du hast ja das letzte Video gemacht, Leistungsdiagnostik. Ich wollte schauen, also jetzt am Sonntag war, glaube ich, der erste Sonntag, wo jetzt mal kein Video kam seit Anfang des Jahres. Aber ich probiere für diesen Sonntag wieder zumindest so einen Vlog rauszuhauen. Mal schauen, welche Einheit ich nehme oder welchen Tag und was ich erzähle. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht.
Mach einen fauler Max-Tag. Das ist ein Tag.
Fauler Max-Day.
Das kannst du machen.
VO2 Max Day habe ich ja jetzt. Genau. VLA Max Day. Wobei das dann schon wieder so ein bisschen was ist, da brauche ich, glaube ich, professionelle Unterstützung von dir, wenn du dann hierher kommst.
Können wir machen. Flüge sind gebucht und eigentlich hatte ich ja auch überlegt, mit dir zu trainieren, aber nachdem ich jetzt gehört habe, was du aktuell trainierst und mit welchen Werten und dann da in Girona mit Berg hoch und so, dann maximal bei dem Sunset Ride abends nicht dabei.
Ja, ich bin dann auch schon gut angenockt. Das ist ja dann Woche 5 und 6 bei mir.
Oh ja, stimmt.
Vielleicht ist das Tempo dann auch nicht mehr. Entweder ich bin richtig in Shape oder ich bin richtig im Übertraining. Meiner eigenen Trainingsphilosophie gescheitert. Fit or fucked. Also entweder bin ich richtig fit oder ich bin fucked.
Oh,
du musst auf jeden Fall, 2 Wochen bist du hier, oder?
Ja, 13 Tage.
Ja, du musst auf jeden Fall mit Jana musst du auf jeden Fall circa, ja, 400 Euro musst du noch einberechnen extra.
Für Kaffee,
Kaffee
oder was?
Kaffee, Kuchen, Breakfast Burritos, Kuchen. Ich habe nämlich ausgerechnet, es ist bei mir hier so 100 Euro ungefähr pro Person pro Woche. Allein für Kaffee, Kuchen und so Zeug.
Oh, Scheiße.
Und Breakfast Burritos. Aber ich
breche nochmal das Sparschwein auf.
Ich lasse auch gerade keinen Tag weg. Ich nutze es richtig aus. man könnte auch ein bisschen sparsamer sein.
Man kann sich auch einfach ein Müsli selber zusammenkippen in der Küche.
Ja, oder Avocado Toast.
Es geht immer billiger. Jetzt habe ich meine Frage vergessen.
Ah, shit.
Ist egal. Das machen wir dann im nächsten Podcast. Den können wir dann von vor Ort nochmal aufnehmen und
genau.
Senden. Wie dann nochmal die letzten zwei Wochen liefen und dann nochmal den Ausblick aufs erste Ding geben. Und warte mal, wann ist denn Miami nochmal? PTO, ist das schon in der Zeitraum, wo wir da sind? Ja, ne?
Ist ganz cool, ja. Da gibt es auf jeden Fall dann Livestream, oder? Zusammen.
Ja, wann ist das denn? Ist das der 17.?
9. März, 8. oder 9. März.
9. Ah, da, ja. Nee, ja, 9. Ja, geil. Geil, genau, wenn wir kommen. Großartig, das ist ein guter Auftakt. Machen wir Miami Livestream und dann können wir schon das erste Fazit zum Rennen ziehen. Das ist gut.
Konkurrenz ausspähen.
Analyse, Konkurrenzanalyse. Ja, gucken, was die anderen so machen.
Dazu Rico übrigens noch ein Fact. Also genau, bei den Männern gibt's 3 Wildcards. Also ich starte nicht, Martin van Riel startet nicht und ich weiß gar nicht, wer der dritte ist. Also starten
aber
eigentlich
auch schon mal
erstaunlich
krass viele. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Auch schon mal krass, schon wieder die Chance für 3 Leute, richtig geil Punkte zu sammeln.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, Miami ist jetzt eben so ein bisschen früh und das ist genau das, was ich jetzt noch sagen wollte. Bei den Frauen gab es 8 Wildcards, also haben 8 Frauen so entschieden wie ich. Also ja, dass es einfach ein bisschen zu früh ist und dass die Saison eh sowieso lang genug wird. Und da ging der Rolldown für die Wildcards irgendwie bis Platz 70 oder so. Also es haben nach dieser Top 16 beziehungsweise Top 20, die da starten, haben es richtig viele abgesagt, dass sie da nicht starten wollen.
Ja,
ist halt auch schwierig, wenn man dann irgendwie so relativ, ich glaube so 3 Wochen vorher Bescheid bekommt, dass man jetzt im März sein erstes Rennen machen kann oder muss. Ja, schwierige Situation, aber schon krass.
Wir werden berichten aus Girona. Vielleicht machen wir auch so ein nach dem Rennen so ein kleines, einen Tag später, so ein kleines Insta-Live oder so ein kleines Reel können wir machen. So ein erstes Mini-Feedback zum Race Number One vom PTO T100 Race in Miami.
Bin mal gespannt, es wird Singapur habe ich auch weggelassen, also wird es nicht das erste PTO, was ich nicht mache. Aber ich, ja, glaub schon, wenn dann alle dort sind, so Stories posten und dann auch, wenn wir das Rennen anschauen.
FOMO,
ja, ich glaube auch. Auch wenn ich natürlich weiß, es ist die bessere Entscheidung für mich. Aber ja, wird sicher FOMO.
Geil. Fred, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Ist jetzt schon 21.30 Uhr. Ab ins Bett mit dir, ne? Dass du die Trainingstage, bis ich komme, gut durchstehst und dann ich trainiere nochmal, dass ich vielleicht einen normalen Ride mit dir auch mal schaffe, einen Long Ride oder so. Dann mache ich wieder meinen Zone 2 Day und du dann lockere Long Ride Day.
Das Gute ist, hier fahre ich ja auch Intervalle dann einmal irgendwie rauf und runter oder hin und her, also.
Stimmt. Das ist ja auch gut.
Kann man immer gut vereinbaren dann.
Du machst 3x10 Minuten berghoch und runter und ich fahre einmal hoch und dann oben treffen wir uns wieder und rollen heim.
Genau.
Perfekt. Ich würde sagen, genauso machen wir es und dann Deckel drauf und wir quatschen in Girona.
Yes. Also, vielen Dank fürs Zuhören alle und wir sehen uns in Girona, Stagi. Ciao.
Hau rein. Ciao, ciao.